Hallo, liebe Gemeinde. Sie sagt meinen richtigen Namen. Ich heiße Licho. Viele kennen mich unter dem Namen Leo. Ich stehe normalerweise meistens hinter der Bar. Und ich bin Gott und der Gemeindeleitung sehr dankbar, dass sie halt bestimmte Gaben in Menschen erkennen. Das heißt, wenn man ein Drängen in sich hat, dann macht sich das meistens bemerkbar und gute Leiter erkennen dieses Drängen und fördern das. Ja, worüber möchte ich heute sprechen? Und zwar ist das etwas, was die Carmen eben erwähnt hat. Da geht es darum, zu sein, wer man ist. Das heißt, die Predigt, die Überschrift heißt: Gott kennt dich, sei offen und ehrlich. Und als ich mich 2006 bekehrt habe, ich weiß nicht, ob jeder Mensch das so durchmacht. Als ich mich bekehrt habe, gibt es so Phasen, die ich in meinem Christsein durchgemacht habe. Ich erinnere mich an den Umstand halt, als ich mich bekehrt habe und gemerkt habe, dass ich frei bin. Und dann zu meinem Kumpan an die Tür geklingelt habe, er macht die Tür auf und er guckte mich an und sagte dann zu mir: Was ist mit dir? Und ich sagte ihm, ich bin frei. Und ging an ihm vorbei und setzte mich dann auf den Balkon und genoss einfach nur dieses Bewusstsein auf einmal, dass man frei ist und dass man die Ewigkeit bei Jesus verbringt. Das ist der Umstand, dass ich vorher halt immer viel Angst vor dem Tod hatte. Und wie ich beim letzten Mal gepredigt habe, wenn ich mein Zeugnis gegeben habe, halt, dass ich halt eine exzessive Zeit hatte in der Zeit. Und dann gibt es halt diese Phasen des Christseins. Und dann, die erste Phase war bei mir, ich war frei. Die zweite Phase war dann bei mir, da kam dieses Gesetz auf mich. Ich wollte tun, ich kam zu diesem Aktionismus. Und habe halt gemerkt, dass ich so einen Drang hatte, ne, das, was Gott halt in seinem Wort schreibt, wenn man die Bibel so liest, dann nimmt man sie wortwörtlich, ich muss das so machen. Habe aber nicht erkannt, dass das halt nicht so ist, sondern dass diese Veränderung hat Gott in mir bewirkt und ich sie aus meinem einen Gutdenken halt nicht machen kann. Und so war ich irgendwann mal so müde, dass ich mich hinlegte und gegen meine Gedanken kämpfte und halt Gott sagte, ich kann nicht mehr, ich bin so müde, weil ich auch gemerkt habe, die Menschen um mich herum, die das erkannt haben, dass ich halt doof in Anführungsstrichen alles für jeden tue, das auch noch ausgenutzt haben in dem Moment. Und ich war nachher so müde und so platt, dass ich mich hingelegt habe, ne? Und Gott halt gesagt habe, ich kann nicht mehr. Dann kam die nächste Phase. Die nächste Phase war halt, dass ich halt anfing komisch zu werden. Weil man halt erkennt, dass es auch eine zweite Welt gibt, halt die geistliche Welt. Und dann fing ich an, komische Sachen vor mir zu geben und fing an, in Lutherdeutsch zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man anfängt, Worte wie verdrießlich und es sei ferne in den Mund zu nehmen und man ein dickes, fettes Kreuz um den Hals hängt, dass jeder sieht, ich bin Christ. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Wandel auch durchgemacht habt, ist also eine ganz komische Sache. Und irgendwann, wenn man halt dieses Drängen in seinem Innern von Gott immer mehr wahrnimmt und dieses Sprechen zu einem, dann merkt man, dass Gott einen wieder auf den richtigen Pfad bringt. Meistens auch durch Ehefrau, durch andere Christen. Die Ehefrau ist jemand, die einem dann vors Schienbein tritt. Hör auf, komisch zu sein. Und irgendwann merkt man, dass man halt aus seiner Kraft überhaupt nichts schafft. Und dann merkt man, dass man halt Gott vertrauen muss, dass er einen die Dinge bewirkt in einem. Und das war jetzt die Einleitung zu dem eigentlichen Thema: Gott kennt dich, sei offen und ehrlich. Und ich habe mir halt hier ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich seit Wochen halt in meinem Herzen irgendwie trage. Und Gott mir auch sagt, dass viele Menschen halt auch dieses Problem haben, einfach vor Gott zu sein, wer man ist. Das heißt, zu Gott zu gehen und all seine Masken fallen zu lassen. Vor allem diese frommen, komischen Masken. Und eins der schönsten Beispiele ist, als Jesus halt durch die Städte zog und diese Frau am Brunnen traf. Und diese Frau am Brunnen sah halt, dass er ein Jude war und dachte sich, warum spricht der jetzt mit mir? Aber Jesus kannte sie. Und Jesus sagte ihr auf den Kopf zu, er hatte ein prophetisches Wort für sie und sagte ihr, ja, das ist richtig, du hattest schon so und so viele Männer und dein jetziger Mann ist halt nicht dein Mann. Und wenn jemand auf dich zukommt, dir das an den Kopf knallt, in einer Motivation, die halt nicht vertrauenswürdig ist, dann freut man sich nicht, oder? Und diese Frau ist aufgestanden und hat sich gefreut und hat es jedem erzählt, weil sie erkannt hat, wer er ist. Sie hat erkannt, dass das halt Gott ist, der zu ihr spricht. Sie hat erkannt, dass sie halt ihm vollends vertrauen kann. So, und die menschliche Ehe, also wenn du nicht verheiratet bist, in menschlicher Sicht, und du bist Christ, bist du dennoch verheiratet. Denn du bist eine Braut Christi. Das heißt, du hast einen Bund mit Gott geschlossen, einen ewigen Bund. Sprich, du bist trotzdem verheiratet im Geistlichen. Und die menschliche Ehe ist eigentlich ein Sinnbild dafür. Das heißt, Gott liebt Ehen. Gott liebt es, Ehen, also dass sich Mann und Frau halt verbinden im Fleischlichen. Und eins der kostbaren Dinge, die eine Ehe ausmacht, ist halt Vertrauen. Und Vertrauen ist so eine Sache, halt die, man würde sagen, sich erarbeiten muss. Ich weiß nicht, in der Welt läuft es teilweise so ab, dass halt die meisten Menschen gewisse Geheimnisse für sich beinhalten. Sie haben ein Facebook-Profil, in dem nur sie Zugriff haben. Und da gibt es auch so lustige Videos, ich weiß nicht, ob ihr mal bei YouTube so ganz lustige Videos gibt es da, wo die Frau versucht, das Handy ihres Mannes zu hacken. Und sie versucht alle Finger durch und geht mit dem Handy, er schläft auf der Couch und sie geht halt hin und versucht alle Finger durch. Und keins der Finger klappt. Und irgendwann ist sie weg, dann lacht er so und nimmt seinen Fußzeh und hat da sein Profil drauf. Das ist halt eine Sache, die in der Welt gang und gäbe ist. Ich habe meinen Bereich. So habe ich halt manche Ehen auch zu Bruch. Als in meinem alten Leben gab es mal jemanden, der hat sich auch irgendwann mal einen Computer angeschafft und hat halt irgendwann entdeckt, das Chatten für sich. Er hat dann nachts, nächtelang hatte er gechattet, ohne dass seine Frau was davon wusste. Und irgendwann ging diese Ehe zu Bruch. Er hat sich dann irgendwo in diesem Internet verliebt, hat sich mit derjenigen getroffen und so weiter. Und man sieht, dass halt das nicht unbedingt was mit Vertrauen zu tun hat. Dass wenn man immer ständig Dinge für sich beinhaltet. Ich nehme mal ein Beispiel. In unserer Ehe ist es so, dass wir uns ziemlich gläsernd machen, in Anführungsstrichen. Ich habe Zugriff auf ihr E-Mail-Konto, auf ihr Handy. Sie hat das Gleiche bei mir. Ich nehme dem Teufel jeglichen Nährboden direkt aus. Wenn ich irgendwelche Facebook-Anfragen lösche ich Dinge sofort. Das heißt, man nimmt jeglichen Nährboden, wo die Angriffsfläche des Teufels ist, halt weg. Sprich, jegliches dass man halt jeglichen Vertrauensbruch vermeidet. Sprich, sie weiß alles über mich, ich weiß alles über sie. Und so ist man gläsern voreinander. Wenn man halt, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man Gold läutert? Geläutertes Gold ist durchsichtig. Sprich, wenn man ein Gold reinigt, dem Reinigungsprozess, also wenn man einen Reinigungsprozess mit Gold macht, wird es irgendwann durchsichtig. Und so sollten wir auch für Gott sein. Gott weiß im Endeffekt eh alles über dich. Und Im Epheser 5, 31 bis 32 lesen wir: Deshalb wird ein Mann seine Vater und seine Mutter verlassen und die Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Sprich, wir sind seine Braut und wir sollten offen und ehrlich zu Gott sein und er ist offen und ehrlich zu uns. Das heißt, das ist beinhaltet ein Geben und ein Nehmen zwischen mir und Jesus. Und da ich weiß, dass er eh alles weiß über mich, was mir am Anfang ziemlich befremdlich vorkam, habe ich schon mal dieses Beispiel genommen, man sitzt auf Toilette und man weiß, der Heilige Geist sitzt jetzt gerade mit hier, oder man hat halt so eine Dinge. Aber im Endeffekt weiß Gott eh alles über dich. Und dann kann ich auch von vornherein offen und ehrlich sein und ihm alles geben. Genau. Dann gehen wir mal ganz am Anfang. Und zwar gehen wir zu 1. Mose 2, 24 bis 25. Und dort steht Folgendes, das Gleiche wie eben: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und dann steht geschrieben, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Sie hatten keinerlei Scham vor Gott. Sie waren einfach da. Sie waren, wer sie sind, Adam und Eva. Sie liefen im Garten umher und sie schämten sich nicht. Und dann kam irgendwann mal halt der Sündenfall. Und dann wurden beiden die Augen, und dann lesen wir halt im 1. Mose 3, 7 bis 8, lesen wir halt, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Und er antwortete, ich hörte eine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Und ganz am Anfang sagte Gott mir einmal, dass halt die Sünde, also die Scham vor ihm, ist der Anfang aller Sünde. Das heißt, sich verstecken vor Gott ist der Anfang aller Sünde. Und so hat das Ganze begonnen. Dass wir irgendwann mal Gedankengebäude aufgehäuft haben und uns ständig vor Gott versteckt haben und ihm ständig irgendwelche Ausreden präsentiert haben. Und dann habe ich halt etwas Tolles geschrieben, halt, doch die gute Nachricht ist, Gott ist einfach nur gut. Er möchte uns helfen, er möchte uns frei von Sünde machen. Er möchte uns reinigen, weil er weiß, dass Sünde immer eine Konsequenz mit sich zieht. Und es gibt mehrere Beispiele, gerade wenn es um größere Sünden geht. Nehmen wir mal an, du betrügst deine Frau und verheimlichst ihr das. Du betrügst deine Frau und hast eine Affäre, oder auch umgekehrt, du betrügst deinen Mann und hast eine Affäre. Und irgendwann kommt das raus, hat es eine Konsequenz. Und diese Konsequenz ist halt, dass du halt deine Frau verlierst oder deinen Mann, deine Kinder ein komisches Bild auf dich haben und du eventuell auch deine Kinder vielleicht nur noch alle 2 Wochen sehen kannst. Das ist eine Konsequenz von Sünde. Wir müssen aber eins verstehen, dass diese Sünde, die du dann in dem Moment begehst, nicht die Liebe, die Gott zu dir hat, schmälert. Das ist eine Tatsache. Gott liebt dich, wie du bist, auch mit den Sünden. Aber Sünde hat immer eine Konsequenz. Und deswegen ist es, dass Gott möchte, dass es uns gut geht und dass wir frei werden von diesen Sünden. Sprich, er möchte, dass wir halt sündfrei durchs Leben, also so gut es geht, ne? Also, dass wir sündfrei durchs Leben gehen, so wie er uns die Kraft dazu auch gibt. Nur wir müssen halt offen und ehrlich zu ihm sein. Das heißt, deswegen steht es ja auch geschrieben, dass wir halt, wenn wir ehrlich sind, also wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen, dass er treu und gerecht ist und uns vergibt. Trotzdem schmälert es nicht die Liebe, die er zu uns hat. Aber Sünde hat immer eine Konsequenz. Und das zieht sich durch die ganze Bibel, ne? Wir sehen zum Beispiel Kain und Abel. Was hat Gott mit Kain gemacht? Er hat ihm ein Mal auf dem Stirn gegeben, weil er ihn liebt, weil er ihn schützen wollte. Obwohl er diese Riesensünde begangen hat, seinen Bruder umgebracht hat. Trotzdem liebt er ihn. Gott liebt den Menschen. Egal, was er auch tut. Nur Sünde hat immer eine Konsequenz. Und Gott möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er möchte uns mit seiner Gegenwart beschenken. Und damit wir mal auch erkennen, wenn wir die Geschichte von David lesen, halt im Alten Testament, sieht man, dass David schon ein schlimmer Finger war, in Anführungsstrichen. Doch das, was er wusste, er kannte Gott. Er wusste, wer Gott war. Und David öffnete sich Gott ganz und gar. Das heißt, ich lese jetzt einfach mal den Psalm 139 vor, ein Teilabschnitt, damit wir mal erkennen, was David erkannt hat in Gott. Und das war im Alten Bund. Ein Lied von David. Ich lese jetzt mal vor aus der Hoffnung für alle. Hier müsste wahrscheinlich gleich die Schlachter sein, weil er die nicht im Rechner hat. Aber das macht ja nichts. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mich. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen? Oder dass du mich siehst, dann steige ich in den Himmel hinauf. Du bist da. Wollte ich mich ins Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eile ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder verstecke ich mich am äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort für mich führen und mich nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlig Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel noch nicht finster, die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finster so strahlend wie das Licht. Du hast mich in meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet, Herr. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da waren wir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer noch von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele, sie sind zahlreicher als das Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Das ist das, was Gott doch über dich denkt. Sprich, Gott kennt dich genauso, wie er David kannte. Sprich, wenn er dich durch und durch kennt, kannst du auch mit allem zu ihm kommen. Sprich, mit deinem Leid, mit deinem Kummer, mit deinen Sorgen. Gott sagt sogar, wir sollen das auf ihn schmeißen. Und in dem Moment, wo wir uns so öffnen und offenlegen und Gott auch sagen, dass er tun und lassen soll, wie er will in meinem Leben, sprich auch in meiner Seele, und dies und jenes von mir wegtun soll, wird er dir dabei helfen. Er wird dir die Kraft geben, Dinge zu überwinden. Er wird dir die Kraft geben, Sünde zu widerstehen. Er wird dir die Kraft geben, das, was Gott in deinem Herzen gelegt hat, an deinen Berufungen oder an deinem Ziel, dass du dieses Ziel erreichst. Sei ehrlich mit ihm und lass jede Maske fallen und mach dich völlig nackt vor ihm. Da er eh alles weiß, bring ihm deine Ängste, deine Sorgen und Kummer. Er sagt sogar, dass wir es auf ihm schmeißen sollen. Habe Gemeinschaft mit Geschwistern. Gott sagt schon am Anfang in seinem Wort, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Gott sagt, wenn zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, ist er mitten unter uns. Komm zu den Gebetsabenden hier in der Gemeinde. Ich weiß, am Anfang der Woche waren ein paar Leute hier. Das war sehr, sehr kraftvoll. Also man hat halt gespürt, dass wir Gemeinschaft miteinander hatten. Und das ist das, was Gott möchte. Das heißt, die Begabung, die Gott in dein Herz gelegt hat, das Talent, was Gott dir gegeben hat, ist immer für jemand anders. Und jemand anders hat das Talent, dich zu segnen. Und so geht es reihum. Ein Talent ist meistens nie dazu da, um dich groß zu machen, sondern Gott groß zu machen. Gott ist groß in dir. Gott möchte, dass du halt wächst in dieser Tatsache, dass er in dir lebt und dass du mit ihm alles schaffen kannst. All das, was er in dein Herz gelegt hat. Und ja, was gibt es Schöneres, als Gott anzubeten? Das ist halt der Lobpreis. Und ich danke Gott einfach für diese Zeit, die wir jetzt haben werden im Lobpreis. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist, dass du jeden Einzelnen segnen möchtest, Herr, und dass du halt gut bist und dass wir mit allem zu dir kommen können und dass wir uns völlig öffnen können, Herr, weil du nur gut bist und dass du nichts Böses in Absichten hast für uns, Herr. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen.
Amen.